Deutschlandfunk Kultur heute.
Kunst um der Kunst willen. Diese romantische Idee stand am Anfang einer Kunstdebatte, die wir heute immer noch führen. Gehört das Politische in die Kunst oder nicht? Zurzeit stehen die Zeichen eher auf politische Kunst. Auch diese Ausgabe von Kultur heute zeigt das. Eine Rossini-Oper in der EU-Hauptstadt, Shakespeares König Lear als Parabel auf den Machtverlust des alten weißen Mannes oder die Einmischung in die Kultur seitens der Regierung in Brasilien. Das sind einige der Themen in der nächsten halben Stunde. Mein Name ist Anja Reinhardt. Herzlich willkommen. Die Semperoper in Dresden hat gestern Abend die neue Spielsaison eröffnet mit einer eher selten gezeigten Oper, Die Reise nach Reims von Gioachino Rossini. Uraufgeführt 1825 in Paris, genau einen Tag vor der Krönung Karls X. Und dieser Zeitpunkt steht auch am Anfang der Oper. Die Reise nach Reims ist also eine Reise zur Inthronisierung des neuen französischen Königs. Nur kommt die Reisegesellschaft, um die es in Rossinis Oper geht, nie dort an. Das adelige Grüppchen sitzt in einem Hotel fest, weil es keine Pferde zur Weiterreise gibt und feiert stattdessen ausgelassen seine eigene Party. Die italienische Regisseurin Laura Scozzi hat die Reise nach Reims für die Semperoper inszeniert. Für uns war Uwe Friedrich gestern bei der Premiere. Laura Scozzi verlegt die Handlung in die Gegenwart, in diverse EU-Gebäude. Das müssen Sie uns jetzt mal erklären, Herr Friedrich, denn Rossinis Oper ist ja eher ein komisches Stück. Wie geht das zusammen, die EU als große Party?
Also erstmal wäre natürlich eine ganze Menge groteske Komik zwischen Sitzungen und verunglückten Reisen und nicht kommenden Flugzeugen denkbar. Und das will Laura Scozzi offenbar auch. Und dann legt sie noch eine politisch tagesaktuelle Schicht darüber. Wir sehen also das Führungspersonal der derzeitigen EU, inklusive Boris Johnson und Angela Merkel, das sind Statisten. Es wird eine große Menge Schabernack getrieben, aber das, um es mal vorwegzunehmen, funktioniert überhaupt nicht, weil es auf der Klamauk-Ebene nicht besonders gut gemacht ist, zum Teil ja geradezu denunziatorisch und geschmacklos. Es gibt eine Nummer, wo so ein Spitzenduell der Politiker aus einem Duett wird und das wird dann von Gebärdendolmetschern übersetzt, aber auf eine so unangenehme Weise, dass die Botschaft ist, was ist denn das für ein Quatsch, den wir da auch noch für ein paar Behinderte machen im Fernsehen? Also eine Botschaft, die mittransportiert wird, das sind Behindertenwitze einer Art, die man, finde ich, zumindest nicht mehr machen sollte. Es gibt auf der politischen Ebene eine Szene, die hat mich dann richtig geärgert. Da wird Polen aufgenommen in die EU und auf der Schleppe zieht Polen, das personifizierte Polen, einen lächelnden Wladimir Putin quasi als Morgengabe mit in die EU. Also das werden unsere polnischen Nachbarn sicherlich anders erzählen. Ich sage nur Gerhard Schröder und Nord Stream. Also die ganzen Sachen gehen mehr als nur ein bisschen schief.
Rossini hat die Reise nach Reims 1825 für eigentlich alle verfügbaren Opernstars geschrieben, die es damals in Paris gab. Eine Arie jagt die nächste. Da muss man natürlich erstmal so viele gute Sängerinnen und Sänger auffahren in Dresden.
Es werden natürlich sämtliche Rollen hier besetzt, klar, sonst braucht man es gar nicht zu machen. Einige ragen wirklich heraus, Jelena Gorschunowa als Corinna, großartig. Auf einmal wird dieser Saal wirklich gefüllt von einer präsenten Stimme, die die Koloraturen kann, die das füllt. Gleiches gilt für Edgardo Rocha, ein wunderbarer Liebenskopf. Und in den Duetten, die dann szenisch total verhampelt werden, spürt man in der Musik etwas von der Erotik des Belcanto-Gesangs. Die meisten anderen sind nicht ganz auf dieser Höhe. Tuli Takala ist super und Maria Kataje war auch klasse. Der von mir sehr geliebte Georg Zeppenfeld ein bisschen fehlbesetzt, die anderen eher untermittelprächtig. Und unter dem Dirigenten Francesco Lanzilotta fügt sich das mitunter auch eher klappernd zusammen. Wir hören mal einen Ausschnitt aus dem großen Ensemble gegen Ende der Oper.
Jetzt sind Sie nicht wirklich begeistert, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Friedrich. Teilweise doch polemische Kritik an der EU oder jedenfalls eine Polemik gegen die EU. Das in Dresden, das wir auch kennen als Ort der Pegida-Aufmärsche, ist das nicht auch ein bisschen problematisch?
Es ist eine ambivalente Geschichte eigentlich, denn zum Anfang des zweiten Teils wird die Europahymne gespielt. Also Beethoven mitten im Rossini hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Da gibt es demonstrativen Applaus. Also die Inszenierung ist sicherlich nicht so europadenunziatorisch gemeint, wie ich sie dann doch in vielem verstanden habe. Ich glaube, das ist denen wirklich unterlaufen. Und das ist meine große Kritik an diesem Haus. Das ist jetzt schon die dritte verunglückte Inszenierung nach der verkauften Braut und nach Platé. Man fragt sich wirklich, ob es da eine Endkontrolle gibt, ob da im Vorfeld wirklich mal sich hingesetzt wird und geguckt, funktionieren die Konzepte mit dem Stück und wie entwickelt sich das während der Proben. Dreimal hintereinander Flops an der Dresdner Staatsoper, da gibt es eine Menge Stoff für Diskussionen.
Uwe Friedrich über Gioachino Rossinis Oper Die Reise nach Reims, mit der die Semperoper in Dresden gestern die neue Spielzeit eröffnet hat. Shakespeare hat sich in seinen Dramen immer in der Geschichte bedient. Das war natürlich auch viel unverfänglicher, als das zeitgenössische elisabethanische England abzubilden. Sein König Lear geht auf einen Herrscher im vorrömischen Britannien zurück, der seine Macht an die Töchter abgeben will. Zwei der Töchter biedern sich an, nur die aufrichtige Cordelia nicht, und die wird dann prompt abgeschoben und Britannien schlittert in eine tiefe Krise. Auch weil Frankreich dem Land den Krieg erklärt hat. Der Schriftsteller Thomas Melle hat aus Shakespeares Text eine zeitgenössische Version gemacht, die nun an den Münchner Kammerspielen von Stefan Pucher inszeniert wurde. Und auch wenn das Stück sich sicher als Vorlage für eine Brexit-Parabel eignen würde, in diesem König Lear geht es um eine andere Abrechnung, wie Cornelie Üding berichtet.
The End steht in Riesenlettern über den halbtransparenten Räumen, die den königlichen Palast markieren. Doch gleich die entscheidende Szene, als Lear den Entschluss bekannt gibt, all die Macht vorzeitig an seine drei Töchter abzugeben, spielt nicht in diesen Kammern. Die herrschaftlichen Entschlüsse und das Aufsagen der pflichtbewusst bekundeten großen Gefühle der Töchter sind ein Politikum. Also werden sie im Stil großer Hollywood-Filme mit Riesengesichtern außen auf die Fassade dieser Räume projiziert. Und wir erleben den in seiner Konsequenz tödlichen Fehler Lears hautnah und überwältigend authentisch, wie gewohnt als medial vermittelte Neuigkeit. Eine Meldung, der viele weitere Folgen werden. Schnell hingetupfte Wahrnehmungsschüsse in immer rascherer, immer suggestiverer Folge. Gesichter, Stimmungen, Kosmos, Universum. Eine Parabel über Macht und Ohnmacht, Moral und Verbrechen.
Seine Töchter wollen seinen Tod. Irre dieser Tage.
Ja, da wären wir schon zu viert.
Ich hatte einen Sohn, müsst ihr wissen. Der wollte mir an den Kragen. Ja, mir, seiner eigenen Mutter, an den Kragen. Der Wahn ist mir zu billig, und doch würde ich mich ihm nur allzu gern an den Hals werfen, um diesen Schmerz nicht mehr fühlen zu müssen.
Gegen Ende wird aus dem Endspiel eine Apokalypse. Blitze zucken aus dem Firmament, Gesichter von Tätern und Opfern springen in Großaufnahme förmlich über die Rampe, gigantisch unruhig, bis sie flackernd verschwimmen. Befremdendes, larvendes Irrsinns der Macht, der Kälte. Ein Pandemonium des Untergangs. Stimmen von oben rauschen herab, unten tanzt sich Lear zuckend in seinen Wahnsinn, Rock- und Heavy-Metal-Musik fetzen durch die Bühnennacht, während die bösen Töchter Regan und Goneril die Kehlen der letzten Überlebenden durchschneiden. All diese Stilmittel beherrscht Regisseur Stefan Pucher virtuos, und es tut dem harten Stoff gut, ihn in der Manier des Shakespeare-Theaters punktuell von ironischen, ja witzigen Momenten durchbrochen zu sehen. Doch Pucher und Thomas Melle, der das Stück König Lear nicht nur neu übersetzt, sondern auch bearbeitet hat, wollen sehr viel mehr und machen in ihrer fast brutalen Radikalisierung des Originaltextes aus der tragischen Einzelgeschichte eine gnadenlose Systemanalyse. Hier geht es nicht mehr nur um persönliche Schicksale, sondern um das Kollabieren des gesamten Machtapparats. Nicht um das Individuelle, sondern um das politisch Böse. Goneril und Regan sind nicht einfach charakterlicher Abschaum, sie sind strategisch deformiert und motiviert. Der Moment der Schwäche des alten Königs wird zum Ansatzpunkt einer perfiden Politik der Auslöschung alles alten, verfilzten, männlich verbündeten Gewohnheitsträgen. Kalt nutzen sie das Erbe zum Angriff auf alles, was ihnen im Wege steht. Der Vater, seine Gefährten, die alles beherrschenden Männer, ja selbst auf Gloucester, der in München von einer Frau gespielt wird. Der treue Ken muss in Deckung gehen und den Clown spielen und die dritte Schwester Cordelia bleibt eine Fremde. Sie ist nicht gut, nur eine, die auf nüchterne Art einen Rest von Anstand bewahrt hat. Doch mit ihrer sachlichen Empathie hat sie nicht den Hauch einer Chance gegen dieses juvenile Terrorduo. Genauso wenig wie Edmund, Gloucesters illegitimer Sohn, der aus seinem Status des Bastards die Legitimation zu einem universellen Rachefeldzug ableitet. Lear selbst ist ein tobsüchtig wehleidiges Bündel Anmaßung. Doch gerade weil die Figuren so hoffnungslos versifft, selbstverliebt und weltfremd sind, stellt sich die Frage nach ihrem Recht, überleben zu dürfen. Eine Frage, die diese neue Generation längst auf ihre Art für sich beantwortet hat. Nein, kein Mitleid. Weg mit diesen Relikten, Opfern, diesen Störfaktoren, Verhinderern. Es macht die Qualität dieses Abends aus, dass er uns Zuschauer aus der Einseitigkeit der Wahrnehmung und Wertung herausnimmt. Wir bleiben bis zum Schluss angespannt, weil das Pendel unserer Zuwendung oder unserer emotionalen Verurteilung stets in Bewegung bleibt. Weil wir die Hölle der Deformiertheit politischer Systeme und ihrer menschlichen Repräsentanten von zwei Seiten her kennenlernen. Ein hochpolitischer Abend ohne jede aktualisierende Verrenkung. Denn jeder spürt, es geht um die verführerische Kraft der trügerischen Vision, einfach einen Schnitt zu setzen, neu anzufangen, das Verbrauchte, die Altparteien zu überwinden, ohne zu wissen, wie.
König Lear in einer Bearbeitung von Thomas Meller an den Münchner Kammerspielen. Eine Empfehlung von Cornelie Uding. Als die Nationalsozialisten 1933 die Macht übernahmen, setzten sie auch ihre Vorstellung von der einzig richtigen Kultur um. Das hatte Folgen für Museen, gerade mit moderner Kunst, zum Beispiel für das Museum Moritzburg in Halle, das damals eine der bedeutendsten Sammlungen für zeitgenössische Kunst hatte. Malerei, Skulptur und Grafik der modernen Avantgarde waren hier zu finden. Durch die Aktion Entartete Kunst wurde diese Kunstsammlung dann zerstört. Das Kunstmuseum Moritzburg konnte jetzt 40 Werke wieder zusammenbringen aus der eigenen Kollektion und mit Hilfe von internationalen Leihgebern. Ab heute kann man für 3,5 Monate Werke von Feininger, Kandinsky, Klee, Nolde oder Kirchner in Halle sehen, die hier früher zu Hause waren und den internationalen Rang der Moritzburg vor dem Nationalsozialismus begründeten. Im Jahr des Bauhausjubiläums sieht man hier also auch einige Künstler dieser Schule. Carsten Probst hat sich in der Ausstellung Bauhaus, Meister, Moderne, das Comeback umgesehen.
Vor allem zwei ehemalige Direktoren des Kunstmuseums Moritzburg waren es, die die einst so herausragende Sammlung des Hauses mit moderner Avantgarde geprägt haben, Max Sauerland und Alois Schardt. Die Ausstellung rekonstruiert diese historische Sammlung in der zeitlichen Reihenfolge, in der die Kunstwerke einst gekauft wurden. In der Amtszeit von Sauerland finden sich unter anderem Max Beckmanns Doppelbildnis mit seiner ersten Frau, Minna Beckmann-Tube von 1909, Emil Noldes Abendmahl aus demselben Jahr, das sich heute im Statens Museum for Kunst in Kopenhagen befindet, oder auch Franz Marx' Weiße Katze von etwa 1912, das der Enteignung im Rahmen der Aktion Entartete Kunst auf wundersame Weise entgangen ist. Marx' Weiße Katze gehörte seinerzeit ebenso zu einem Konvolut von 24 Gemälden aus der Privatsammlung Rosi Fischer wie verschiedene Arbeiten von Ernst Ludwig Kirchner, durch deren Übereignung das Museum nach eigenen Angaben über den bedeutendsten Kirchnerbestand damals verfügt hat. Franz Marx' Tierschicksale hingegen gehört zu den wohl prominentesten Verlusten der Moritzburg und befindet sich heute im Kunstmuseum Basel, von wo es nicht mehr ausgeliehen werden kann. Es war Alois Schardt, der mit diesem Kauf damals die Profilierung des Hauses fortsetzte. In seine Amtszeit fiel aber auch die berühmte Halle-Serie von Lionel Feininger, die hier immerhin mit 7 von einst 11 Malereien für 3 Monate wieder vereint ist. Thomas Bauer Friedrich, der heutige Direktor des Kunstmuseums Moritzburg, erklärt, weshalb er die moderne Erfolgsgeschichte des Hauses in der Ausstellung nicht mit der Aktion Entartete Kunst von 1937, sondern erst 2 Jahre später, nach der Amtszeit des von den Nationalsozialisten kommissarisch eingesetzten Hermann Schiebel, enden lässt.
39, deswegen der Schlusspunkt. Dann gibt es einen neuen amtlich bestellten Direktor und damit beginnt leider das schwärzeste Kapitel des Museums unter Robert Scholz. Der völkisch-nationale Flügel der NSDAP hat damit die Leitung des Hauses übernommen. Das Thema klassische Moderne hat spätestens also 1939 keine Chance mehr hier im Haus. Aber bis 1939, bis Hermann Schiebel aufhören muss, sind moderne Objekte in die Sammlung gekommen.
Diese spezielle Zeitrechnung soll den Widerstandsgeist des Hauses dokumentieren, mit dem dort auch nach 1933 noch für die Moderne gekämpft wurde. Wer die lange labyrinthische Reihe berühmter Arbeiten mit immerhin 40 wieder ausgeliehenen, von den einst 147 verloren gegangenen Werken abschreitet, der kann sich ihrer berührenden Wirkung auch heute kaum entziehen. Unterstrichen wird dies noch durch die virtuelle Rekonstruktion eines nie ausgeführten Entwurfs durch Bauhausgründer Walter Gropius für eine Stadtkrone mit Kunstmuseum in Halle.
Im digitalen Museum können Sie zum Beispiel in einer doppelten Halle 90 Meter in der Tiefe die gesamte Sammlung der beschlagnahmten Werke erleben. Das ist auf der einen Seite erschreckend, weil man einfach die Fülle, die Masse und vor allen Dingen die Qualität der Werke sieht und dass man eben auch sieht, was es für eine fantastische Qualität war, die dieses Haus einmal bis 1933 ausgezeichnet hat.
Eine weitere Sonderausstellung mit geliehenen Werken von Bauhauslehrern wie Klee, Schlemmer, Kandinsky oder Muche unterstreicht den Anspruch dieser Schau, Halle wenigstens kunsthistorisch in die Nähe von Weimar, Dessau und Berlin zu rücken. Verständlicher Ehrgeiz im Bauhausjahr, der aber die Ambivalenz so manch schillernder Karrieren und Schicksale im NS-Staat überstrahlt. Alois Schardt und Hermann Schiebel waren Mitglieder der NSDAP. Schardt, der ehemalige Assistent von Ludwig Justi an der Berliner Nationalgalerie, versuchte Avantgarde-Kunst und Nationalsozialismus zusammenzudenken und wurde 1933 anstelle des abgesetzten Ludwig Justi als Direktor der Nationalgalerie eingesetzt, ehe er selbst entmachtet wurde und später im Exil starb. Hermann Schiebel, eigentlich selbst Künstler, verbannte die Moderne in eine offiziell sogenannte Schreckenskammer unter dem Dach des Hauses. Um mehr darüber zu erfahren, muss man sich allerdings in den opulenten Katalog vertiefen.
Carsten Probst über die Ausstellung Bauhaus, Meister, Moderne, das Comeback in der Moritzburg in Halle. Während Paul Klee oder Wassily Kandinsky vor den Nationalsozialisten ins Ausland fliehen mussten, machte er Propaganda für die Diktatur, der russische Regisseur Sergei Eisenstein, dessen größter Erfolg, Panzerkreuzer Potjomkin, als genau das gelesen wurde, Unterstützung für Stalin. Das Centre Pompidou in Metz widmet Eisenstein nun eine große Ausstellung, denn er hat die Kinobildsprache des 20. Jahrhunderts nachhaltig beeinflusst. Die Nähe zu Stalin kühlte sich später übrigens stark ab. In Metz versucht man nun, Eisenstein in einen neuen kunsthistorischen Kontext zu stellen. Deswegen werden nicht nur die großen Filme wie eben Panzerkreuzer Potjomkin oder Iwan der Schreckliche gezeigt. Es geht auch um seine Theaterexperimente, Zeichnungen, um einiges, was unvollendet blieb. Barbara Grech mit einem Einblick in die Ausstellung »Das ekstatische Auge« Sergei Eisenstein, Filmemacher am Kreuzweg der Künste.
Es sind Bilder, die sich in das kollektive menschliche Gedächtnis eingeprägt haben. Ein Kinderwagen rollt unkontrolliert die Treppen von Odessa herunter. Soldaten schießen auf das flüchtende Volk. Wenn immer es darum geht, die russische Oktoberrevolution zu bebildern, die Szene aus dem Film Panzerkreuzer Potjomkin ist mit von der Partie. Keine Frage, der damals 25-Jährige hat mit diesem Werk Filmgeschichte geschrieben. Eisenstein hat mit diesem Film eine völlig neue Art des Filmschnitts entwickelt, erzählt die Kuratorin der Schau, Ada Ackermann. Die Szenen folgen keiner stringenten Erzählung. Vielmehr geht es darum, die Konflikte und Aggressionen möglichst emotional zu zeigen. Das schockiert die Zuschauer bis heute. Panzerkreuzer Potjomkin war in seiner Bildsprache seiner Zeit weit voraus. Ein sehr subversiver und kraftvoller Film. Und das, obwohl dieser Spielfilm ihn nicht einmal 4 Monaten realisiert wurde. In der Ausstellung stehen natürlich seine Spielfilme im Mittelpunkt, ob der Streik oder Iwan der Schreckliche, Ausschnitte flimmern über die Leinwand. Aber die Kuratoren dieser wirklich grandiosen Ausstellung wollen mehr. Sie wollen die Besucher mitnehmen in das Universum von Sergei Eisenstein, der mehr war als nur ein revolutionärer Filmemacher. Das ist eine Ausstellung, die nicht nur den Filmemacher beleidigt, sondern auch den Künstler. Denn Eisenstein war auch Zeichner, Schriftsteller, Theaterregisseur und Kunsttheoretiker. Wir benutzen also für die Szenografie die Idee seiner Montagetechnik. Die Leinwände, Zeichnungen und Gemälde werden teilweise auf Gerüstelementen gezeigt. Dieser Werkstattcharakter will den Esprit von Eisenstein aufgreifen. Auch die Werke, die wir den Filmen gegenüberstellen, wirken manchmal schockierend. Tatsächlich zeigt diese Ausstellung die Quellen der Inspiration, die Eisenstein nutzte. So werden beispielsweise den Szenen aus dem Film Der Streik Grafiken von Piranesi gegenübergestellt, die Gefängnisse darstellen. Und das ist nur ein Beispiel, wie man sich anhand anderer Künstler dem Gesamtwerk von Sergei Eisenstein im Centre Pompidou Metz nähern kann.
Donc, c'est pour ça que dans l'exposition on a aussi bien Michel-Ange.
Deshalb, so Ada Ackermann, zeigen wir in dieser Ausstellung auch Werke von Ikonen der Kunstgeschichte, wie Michelangelo, Rodin, Delacroix, aber auch vom russischen Maler Rodchenko oder japanische Kunst. Eine sehr durchmischte Auswahl also, die aber aufzeigen will, wie sich Eisenstein seine Vorbilder in der Kunstgeschichte suchte. Und so ist diese Ausstellung nicht nur eine Hommage an den berühmten Filmemacher, sondern auch ein Parcours durch die Kunstgeschichte von der Antike bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und ein Rundgang durch das künstlerische Schaffen von Sergei Eisenstein, der wegen seiner Vielfältigkeit von den Ausstellungsmachern auch mal als russischer Leonardo da Vinci bezeichnet wird. Es ist ein Universum, das wir zeigen, das universell sein will. Denn Sergei Eisenstein war ein großer Verfechter des kulturellen Erbes der Menschheit. Für ihn war die Bewahrung von Kunstgegenständen aus der Vergangenheit wichtig, um diese Werte den nachfolgenden Generationen zu vermitteln. Und wir versuchen mit dieser Ausstellung ebenfalls, das künstlerische Erbe von Sergei Eisenstein einer jüngeren Generation zu vermitteln, die die Werke dieses Künstlers vielleicht nicht kennt.
Barbara Grech über die Sergei Eisenstein-Ausstellung im Centre Pompidou in Metz, die gerade eröffnet wurde. Seit fast 9 Monaten wird Brasilien von dem ultrarechten Politiker Jair Bolsonaro regiert. Die Popularitätswerte Bolsonaros sind zwar gesunken, aber bei einem nicht geringen Teil der Bevölkerung verfügt er nach wie vor über Rückhalt. Ohnehin ist die Gesellschaft in Brasilien tief gespalten. Bolsonaro stand von Anfang an mit einem großen Teil der Kultur auf Kriegsfuß, ebenso wie mit vielen Universitätsangehörigen. Zuerst schaffte er das Kulturministerium ab. Inzwischen beklagen viele Künstler und Intellektuelle Zensur und drastische Mittelkürzungen. Viktoria Iglau hat sich in Brasilien umgehört.
Das Brasilien Bolsonaros, so der Titel der September-Ausgabe der französischen Cahiers du Cinéma. Die einflussreiche Zeitschrift sorgt sich um das brasilianische Kino, ebenso wie dieses um sich selbst. Denn der ultrarechte Präsident Jair Bolsonaro hat der dynamischen Filmbranche den Krieg erklärt. Die nationale Filmagentur Ancine soll im kommenden Jahr fast 43% weniger Geld zur Verfügung haben, um Kino- und TV-Produktionen zu finanzieren. So sieht es ein Gesetzentwurf der Regierung vor. Und nach Bolsonaros Vorstellungen sollen nur noch Filme staatlich gefördert werden, die mit seiner konservativen, religiös beeinflussten Moral vereinbar sind. Bolsonaro hat einen ideologischen Filter für die Vergabe von Geldern gefordert und wünscht sich für die nationale Filmagentur einen Direktor mit, Zitat, evangelikalem Profil. Claudia Laetano, Kulturjournalistin von der brasilianischen Tageszeitung Zero Hora.
Die politische Bewegung der Ultrarechten hat erkannt, dass sie mit Kontroversen über die Kultur bei ihrer Basis punkten kann. Und das sehen wir jetzt auch bei Präsident Bolsonaro. Seit er im Amt ist, hat er sich auf die Kultur eingeschossen, weil er weiß, dass er damit seine Anhänger mobilisieren kann.
Innerhalb der brasilianischen Kulturbranche ist die Filmwirtschaft bislang am stärksten von der Offensive der Regierung betroffen, weil sie besonders abhängig von öffentlichen Geldern ist. Und Bolsonaro lässt keinen Zweifel daran, welche Produktionen nicht mehr unterstützt werden sollen. In einem über die sozialen Netzwerke verbreiteten Video kritisierte er eine Reihe geplanter Fernsehserien mit LGBTQ-Inhalten. Er habe sein Veto gegen die Förderung eingelegt. Auch wurden bereits zugesagte Gelder für 2 Kinofilme mit Gender-Thematik gestrichen. Es gibt noch weitere Beispiele für Eingriffe von oben. Filmemacher, Produzenten und andere prangern Zensur an.
der Schriftsteller Luiz Rufato über den brasilianischen Präsidenten.
Er hat ja gesagt, was er vorhatte. Aber wir hätten nicht gedacht, dass sich die Situation so schnell verschlechtern würde. Finanzielle Ressourcen gehen ebenso verloren wie kulturelle Räume. Und Politiker üben Zensur aus. Personen, die wie Bolsonaro voller Ressentiments sind, können abweichendes Denken nicht tolerieren.
Über Intoleranz, Homophobie und Rassismus in Brasiliens Gesellschaft sprach Rufato bereits 2013 in seiner aufsehenerregenden Rede zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse. Diese Tendenzen hätten Bolsonaro an die Macht gebracht, erklärt der Autor, aber auch andere rechte Politiker, wie den Bürgermeister von Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Der evangelikale Pastor machte Anfang September internationale Negativschlagzeilen, weil er einen Comic mit schwulem Inhalt von der Buchschau Bienal do Livro entfernen lassen wollte. Den Zensurversuch verhinderte schließlich die Justiz von Rio. Kulturjournalistin Claudia Laitano zieht eine Parallele zu einem Fall in ihrer Heimatstadt Porto Alegre. Dort verfügte der Stadtrat kürzlich die Schließung einer Cartoon-Ausstellung in seinem Gebäude, weil sie auch Bolsonaro-kritische Karikaturen enthielt. Doch die Justiz ordnete die Wiedereröffnung an.
Es hat in beiden Fällen starke Reaktionen der Zivilgesellschaft gegeben, die zu Ergebnissen geführt haben. Und auch ein Teil der Justiz reagiert und bemüht sich darum, Zensur zu verhindern.
In Rio de Janeiro war es der bekannte YouTuber Felipe Neto, der eine spektakuläre Aktion gegen die Comic-Zensur des Bürgermeisters startete. Der erfolgreiche Jungunternehmer kaufte bei der Bienal do Livro kurzerhand mehr als 14.000 Bücher mit LGBTQ-Thematik und verschenkte sie an das Publikum. Es regt sich also Protest gegen die Kulturgängelung rechter und religiöser brasilianischer Politiker. Aber nicht genug, findet Luiz Rufato.
Insgesamt ist der Widerstand der Kulturwelt und der Gesellschaft gegen Bolsonaros Regierung noch sehr schüchtern. Es herrscht so etwas wie eine lähmende Fassungslosigkeit.
Viktoria Eglau über die Zensurversuche unter der Regierung Bolsonaro. Im Ausland dagegen wird die Kultur Brasiliens ausgezeichnet. Die Kulturmeldung mit Katrin Hondl.
Ja, Pacificado, auf Deutsch also befriedet, so heißt der brasilianische Gewinnerfilm beim Festival in San Sebastian. Pacificado gewann nicht nur den Hauptpreis, die goldene Muschel, sondern auch noch den Preis für die beste Kamera und eine silberne Muschel für den besten Schauspieler. In dem Film geht es um das harte Leben und die Machtkämpfe in einer Favela von Rio de Janeiro. Regisseur ist der Amerikaner Paxton Winters, der selbst in der Favela lebt, in der der Film gedreht wurde. Der Preis für die beste Regie ging an einen spanischen Film, La Trinchera Infinita. Er erzählt eine wahre Geschichte aus der Zeit der Franco-Diktatur in Spanien, als Franco 1969 ein Amnestiegesetz erließ und hunderte Verfolgte des Regimes aus Verstecken kamen, in denen manche über 30 Jahre lang wie Tiere gelebt hatten. Eine spezielle Erwähnung gab es für den französischen Festivalbeitrag Proxima von Alice Vinoncourt. Der Film mit Eva Green und Lars Eidinger in den Hauptrollen wurde auch mit dem begehrten Sonderpreis der Jury ausgezeichnet. Proxima handelt von einer französischen Astronautin und dem schweren Abschied von ihrer Tochter vor einer Mission zur ISS. Als beste Schauspielerin wurde gestern Abend in San Sebastian Nina Hoss ausgezeichnet. Sie bekam die silberne Muschel für ihre Rolle in dem Film Das Vorspiel von Ina Weisse. Nina Hoss wird dieses Wochenende übrigens mit Preisen regelrecht überhäuft. Heute Abend bekommt sie beim Hamburger Filmfest den Douglas Sirk Preis. Und zum Schluss noch eine erfreuliche Nachricht, lieber spät als nie. 74 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs gibt es Ersatz für die bisherige Nazi-Glocke in der Michaeliskirche im niedersächsischen Fassberg bei Celle. Heute wurde die Nachfolgerglocke eingeweiht. Landessuperintendent Dieter Rating begrüßte die, Zitat, klare und mutige Entscheidung des Kirchenvorstands für den Austausch. Damit sei der Ton gesetzt, unter dem alle weitere Aufarbeitung der belasteten Vergangenheit in der Kirchengemeinde fortgesetzt werden möge, so Rating. Auf dem Vorgängerexemplar aus der NS-Zeit befindet sich ein einige Zentimeter großes Hakenkreuz sowie ein Luftwaffenadler. Die neue Glocke trägt jetzt ein schlichtes christliches Kreuz.
Die Kulturmeldung mit Katrin Hondl. Alles beim Alten. Österreich hat gewählt. Sebastian Kurz, ÖVP, hat deutlich gewonnen. In den Informationen am Abend mit meiner Kollegin Stefanie Rode erfahren Sie mehr über die ersten Hochrechnungen. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Sonntagabend.